SWR 2 Zeitgenossen.
En garde, prêt, allez, Stellung fertig, los, so heißt das beim Fechten, wenn ein Gefecht gestartet wird. Und weil Sie, Max Hartung, kein Neuling bei Olympia sind, in London und Rio de Janeiro 2012 und 2016 schon dabei waren, ganz einfache Anfangsfrage an Sie. Fertig? Kann's losgehen?
Ich glaube schon, ich kann es jetzt ein bisschen besser sagen, weil wir gerade im Trainingslager in Italien waren und ich endlich mal wieder andere Gegner hatte als die, mit denen ich schon jetzt seit einem Jahr, aber eigentlich schon seit 23 Jahren zusammen trainiere. Und ja, ich kann es noch und fühle mich auch fit.
Dieses Stand-by-Gefühl, das man jetzt in der Corona-Zeit hatte, das ist quasi weg, wo man nur so im engeren Kreis und noch nicht mal da die volle Belastung machen konnte, oder?
Ja, es ist noch nicht ganz weg. Normalerweise hätte ich jetzt eine ganze Weltcup-Saison im Rücken. Also es gibt jetzt irgendwie so einen Startschuss, aber dann ist auch schon gleich das Highlight hinten dran. Also so, naja, ein ganz anderes Gefühl als für die anderen beiden Olympischen Spiele.
Ja, da wollte ich Sie drauf ansprechen. Olympia-Vorbereitung, kann man sagen, war suboptimal. Sie hatten einen einzigen internationalen Wettkampf, Weltcup in Budapest, weil Sie so gut platziert waren in der Weltrangliste. Vorrunde durften Sie draußen bleiben. Erstes K.O.-Gefecht, verloren, draußen, dann noch den Mannschaftswettkampf, da immerhin bis ins Finale. Unter seriöser Vorbereitung würde ich was anderes verstehen.
Ja, wir haben uns natürlich vorbereitet, wir haben die ganze Zeit über trainiert, aber der Zweikampf im Fechten, der lebt ja auch von der Routine und von den vielen verschiedenen Gegnern mit verschiedenen Stilen, mit denen man sich dann auch bei den Weltcups und auch in Trainingslagern misst und austauscht. Ja, und da bekommt man über so eine volle Weltcup-Saison schon ein gutes Gefühl, erinnert sich daran, was sind die Vorlieben der bestimmten Gegner, wie verhalten die sich, was ist deren Rhythmus. Und das war natürlich jetzt alles überhaupt nicht, als wir da nach Budapest gefahren sind. Und das wird jetzt durch diese eine Woche Lehrgang jetzt ein bisschen mehr, aber von dem vielen Austausch und der Routine, die normalerweise da ist, kann jetzt auch noch keine Rede sein.
War es denn bei den anderen, sagen wir mal, mindestens genauso schlecht, also bei den Ungarn, Franzosen, Italienern, Russen, Iranern und so weiter? Oder hat man so im Hintergrund in der Pipeline gehört, naja, da ging dann doch schon vielleicht das eine oder andere?
Ganz unterschiedlich. Also es gab einige, die waren tatsächlich erstmal auch schlimmer dran, weil ganz lange die Sporthallen zu waren. Einige, die Italiener zum Beispiel, waren sogar bis zu 3 Monate wirklich in der Wohnung. Also die hatten in diesem ersten Lockdown ganz, ganz schlechte Trainingsbedingungen. Und dann war es jetzt aber so, dass einige Nationen auch schon viel früher als wir wieder angefangen haben, Trainingslager zusammen zu machen, wo viele auch schon krank waren. Bei den Rumänen zum Beispiel war die ganze Mannschaft krank. Ja, die haben dann nicht mehr so viel Sorge gehabt, dann andere zu treffen, nachdem sie dann eben immun waren. Also das ist ganz unterschiedlich, ganz bunt. Also ich sehe uns da eher so irgendwie im Mittelfeld, würde ich sagen, was die Vorbereitung angeht.
Kann man noch von Fair Play reden, was ja bei der Olympia immer so hochgehalten wird?
Ja, also Fair Play im Sinne davon, dass wir respektvoll miteinander umgehen werden, schon. Fair Play in dem Sinne davon, dass alle die gleichen Vorbereitungschancen hatten, eher nicht. Also die Nationen, die einmal viel mit anderen schon trainiert haben, aber auch gerade die besonders starke Gruppen haben, wie zum Beispiel die Koreaner oder die Italiener auch, die eine große Breite haben, auch in der staatlichen Förderung. Wir waren ja jetzt gerade in Italien, deswegen weiß ich es. In meiner Disziplin haben die 27 Profis bei den Herren im Säbel, die dann natürlich auch schon zusammen trainieren konnten. Bei uns sind es eher so 6, glaube ich. Das ist natürlich ein Vorteil und es ist nie ganz gerecht. Natürlich werden die Sportler unterschiedlich, immer bei allen Olympischen Spielen unterschiedlich gefördert und haben unterschiedliche Bedingungen. Aber das ist natürlich jetzt nochmal eine ganz andere Liga der unterschiedlichen Startbedingungen.
Wie oft trainieren Sie denn jetzt? 2-mal am Tag? Oder wie ist es? Ist es dann manchmal auch zu viel?
Ja, also ich trainiere nicht jeden Tag 2-mal am Tag, aber vielleicht so jeden zweiten etwa 2-mal am Tag. Das können dann auch manchmal kurze Einheiten sein, wie Yoga oder Krafttraining, Athletik, also so begleitende Sachen. Und aber jetzt im Fokus natürlich wieder das Wettkampffechten.
Sie sind dieses Mal stärker vertreten mit der Fechtmannschaft als das letzte Mal. Da waren es, glaube ich, nur 3 oder 4 Einzelfechter. Diesmal immerhin Sie, der ganzen Säbelmannschaft, die Florettherren und noch eine Florettfechterin. Besseres Gefühl dann her auch schon, weil man sich doch, obwohl es andere Waffen sind, miteinander quasi ein Mannschaftsgefühl aufgebaut hat oder aufbaut?
Ja, ich glaube, je mehr wir sind, desto besser. Also ich freue mich, die Jungs im Florett haben ja eine ganz tolle Europameisterschaft gefochten, haben die Quali geschafft und da mit einem größeren Team, das bedeutet auch mehr Betreuer, das ja, ist insgesamt eine größere Gruppe. Jetzt muss man natürlich auch wieder sagen, wir werden wahrscheinlich sogar mit den eigenen Teammitgliedern nicht so viel zu tun haben können durch diese Abstands- und Hygiene- und so weiter, Vorsichtsmaßnahmen, die jetzt da gelten. Sodass ich jetzt gerade, wenn ich an Tokio denke, eigentlich eher mir vorstelle, dass ich halt mit meinen unmittelbaren Teamkollegen viel im Zimmer und wenn es gut läuft, auch ein bisschen in der Trainingshalle und ansonsten halt sehr, sehr abgeschirmt sein werde. Also sowohl jetzt von der Fechtmannschaft, vielleicht, ich weiß nicht genau, wie man da jetzt zusammen wohnen wird, die sieht man vielleicht, aber auch von dem Rest des deutschen Teams.
Klingt ein bisschen Leben in der Blase und nicht wirkliche Vorfreude, oder?
Ja, also ich hatte wenig Vorfreude. Ich muss ehrlich sagen, jetzt das Trainingslager in Rom, da hat es wieder gekribbelt, mir hat das so Spaß gemacht, jetzt da gegen die Italiener und es waren auch einige Franzosen da wieder zu fechten. Und mir ist total klar geworden, ich war die ersten Tage richtig hibbelig, wie sehr mir das gefehlt hat, wie sehr mir also diese ganze Routine jetzt bei uns zu Hause in Dormagen dann doch irgendwie aufs Gemüt geschlagen hat. Ich habe das gar nicht so wahrgenommen, aber ich war richtig euphorisch, da wieder zu fechten. Deswegen auf der einen Seite Vorfreude auf den Wettkampf. Aber das Ganze drumherum, jetzt auch nach den anderen beiden Olympischen Spielen, die ich erlebt habe, die auch immer ja eine große Party sind und irgendwie ein Fest von mit ganz vielen besonderen Begegnungen, mit ganz vielen interessanten Leuten, die ihre Sportart irgendwie zur Perfektion betrieben haben und deren Nerven auch blank liegen und die sich dann freuen oder traurig sind und alle sind irgendwie zusammen in diesem Dorf. Also dieser Part fällt, denke ich, weitgehend weg und da bin ich natürlich irgendwo traurig drum, dass es so aussieht, dass es eben ja, ganz, ganz anders wird, auch wenn ich das natürlich verstehe, dass man da nichts riskieren darf.
Wir müssen noch einen Augenblick reden über das deutsche Fechten. Ich hatte eben gesagt, es sind immerhin schon ein paar mehr wieder dabei als vor 4 Jahren. Trotzdem richtig doll im Vergleich zu früher ist es nicht. Es fehlen zum Beispiel die Degenfechter. Was passiert denn möglicherweise, wenn es leider nicht für Medaillen reicht? Es gab das letzte Mal schon ein bisschen so Gerüchte, ja, dann wird das Geld gestrichen. Ist man sozusagen, hängt man am Haken schon dran als Sportart?
Naja, was mit dem Geld passiert, das hängt ja am Ende von der Sportförderung der Bundesregierung ab. Ob die eben sagt, ja, wir wollen hier in erster Linie auf den Medaillenspiegel gucken, vielleicht jetzt auch gerade in einer Zeit, wo eben alles so schwer vergleichbar ist. Mhm. Oder wir wollen eben eine Vielfalt von Sportarten fördern und dann wäre das Fechten weiter dabei. Und was jetzt passiert, es gab ja so eine Reform der Förderung mit einem Analysesystem. Und was man jetzt in dieser Corona-Zeit mit den Ergebnissen von diesen Analysen und gerade auch mit den Wettkampfergebnissen im Sommer macht, das weiß ich nicht. Und da bin ich selber sehr, sehr gespannt. Und natürlich liegt mir das sehr am Herzen, dass da weiter Fechten, so wie es jetzt ist, beziehungsweise eigentlich wünsche ich mir natürlich, dass viel mehr Leute fechten und dass viel mehr Starter bei Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften für Deutschland mit dabei sind.
Ja, dann muss ich Sie noch ein kleines bisschen quälen. Sie müssen einem Laien vielleicht erklären, unsere Hörer sind Laien, die denken, okay, früher war Fechten eine Medaillenbank. Warum ist es nicht mehr so? Liegt das auch am Geld oder liegt es daran, dass wir den Nachwuchs falsch gefördert haben?
Ja, ich sehe halt, also nur rein, weil wir das irgendwann mal gut gemacht haben, bedeutet das ja nicht, dass wir auch weiter so erfolgreich sind. Deutschland war eben eine der Nationen, gerade in der Zeit, auf die sie anspielen, denke ich, wo Taube Bischofsheim so das Fechtmecker eigentlich, also weltweit ein führendes Zentrum war, wo Deutschland ganz früh angefangen hat, professioneller zu trainieren als andere. Da war richtig System dahinter, viel Förderung auch aus der Wirtschaft in einem zentralen Stützpunkt. Und der ist, naja, heute nicht mehr so stark wie damals. Heutzutage haben alle großen Nationen eigene Zentren, selbst so Länder wie jetzt beispielsweise der Iran, die sind im Fechten inzwischen sehr, sehr gut und die haben vollbezahlte Profis und Athletiktrainer und Psychologen und das machen eben jetzt nicht mehr nur 6, 7 große Nationen wie damals Russland, Frankreich, Italien, Ungarn vielleicht. Da ist einfach eine riesen internationale Konkurrenz und es ist eben nicht so, dass Deutschland einfach fahren darf zu Olympischen Spielen, sondern die müssen sich auch international durchsetzen. Also bei uns fahren nur die besten 4 der Weltrangliste plus einer pro Kontinent. Also das ist ein richtig harter Kampf, da überhaupt mit dabei sein zu können und dann auch kein Automatismus, dass man da ganz vorne mit dabei ist.
Ja, die Zeiten haben sich einfach geändert, muss man sagen. Die anderen haben nachgezogen. Sie hören SWR 2 Zeitgenossen, heute mit dem Fechter Max Hartung als Gast. Herr Hartung, Sie haben vor einem Jahr gesagt, dass Sie nicht nach Tokio fahren. Dann wurden die Spiele um ein Jahr verschoben. Sie fahren jetzt. Weshalb? Ich nehme an, nicht nur, weil Sie qualifiziert sind und fahren dürfen. Weshalb fahren Sie?
Ich würde gern meine Karriere nochmal mit einem Highlight beenden. Also es geht jetzt bei mir auf das Ende meiner Fechtkarriere zu. Und ich habe mir das natürlich auch letztes Jahr sehr, sehr gewünscht, dort anzutreten. Aber ich habe das für nicht vertretbar gehalten, zu Beginn der Pandemie um die Welt zu reisen, Menschen aus der ganzen Welt zu treffen. hatte damals gehofft, dass die Situation, wenn sie denn verschoben werden, die Spiele, heute sehr viel besser aussieht. Jetzt ist sie weltweit immer noch angespannt, aber ein großer Unterschied ist für mich die Impfung, die ich bekommen habe, sodass ich jetzt individuell als Sportler zumindest mit einem sehr stark verringerten Risiko vor Ort krank werde, also vor Ort höchstwahrscheinlich keine Menschen anstecke und auch wenn ich heimkomme, wahrscheinlich keinen meiner Liebsten gefährde, die teilweise auch schon geimpft sind, beziehungsweise auch in der Vorbereitung jetzt, ich sagte es ja, wir waren in Rom, auch da mich viel sicherer gefühlt habe, als ich das ohne diesen Impfschutz gefühlt hätte, so wie es eben vor einem Jahr war.
Dass Sportler für Tokio geimpft werden, war in Deutschland eine gewisse Zeit lang heiß diskutiert. Privilegierung hieß das Stichwort. Würden Sie sagen, die Diskussion war etwas überhitzt und typisch deutsch in der Tonlage auch leicht schief? Oder wie sehen Sie das als Sportler?
Nein, ich habe das absolut verstanden und finde es auch sehr, sehr wichtig, dass diese Diskussion geführt wird, weil die Sportler sind ja nicht die einzigen, die ein Interesse daran hatten, geschützt zu sein, sondern da gab es ganz viele unterschiedliche Gruppen, die sich eingebracht haben, wie beispielsweise die Lehrer auch, die gesagt haben, ja, wir gehen ja in die Schule, also wir sind hier in einem großen Risiko ausgesetzt, sind viele Kinder, wir sollten geschützt werden und da gibt es eben jetzt, deswegen nehme ich auch das Beispiel, zwei verschiedene Dimensionen. Die eine ist, wie stark sind diejenigen Gruppen gefährdet? Also sind die vielleicht besonders gefährdet, einen schlimmen Verlauf zu haben oder sogar zu sterben, wie gerade Ältere oder Menschen mit Vorerkrankungen? Und die andere Dimension ist die, wie stark ist man der Krankheit eigentlich ausgesetzt? Wie zum Beispiel als Krankenpfleger, als Lehrer ist man ja gerade ganz viel in Kontakt mit Leuten, die vielleicht auch krank sind. Und da, ich bin ja auch Vertreter, Sprecher für andere Sportlerinnen und Sportler, wir waren natürlich auch extrem gefährdet. Wir sind zwar jung und gesund, aber die Wettkämpfe wurden ja weiter durchgeführt. Bei uns im Fechten nicht so sehr, aber in anderen Sportarten sind die Sportler, und da ist ja auch ein hoher Druck da, dann auch tatsächlich teilzunehmen, in Trainingslager zu Wettkämpfen gefahren. Und diese Hygienekonzepte, diese Bubbles, die funktionieren nicht ganz sicher. Also da hatten auch die Sportler ein großes Risiko. Und da war es uns eben ein Anliegen, das zumindest auszudrücken und eine Diskussion anzustoßen. Gar nicht, um jetzt zu sagen, wir Sportler sollten die allerersten sein, aber doch, um zumindest auf die besondere Situation von uns aufmerksam zu machen. Und deswegen verstehe ich auch, dass es da auch Menschen gibt, die eine andere Meinung hatten, die gesagt haben, nee, also Sportler ist jetzt gerade in der Pandemie wirklich nicht das Erste, was wir brauchen. Trotzdem fand ich es wichtig, dass diskutiert wurde und jetzt am Ende, also zu dem Zeitpunkt, wo dann auch die Priorisierung schon aufgehoben wurde, auch ein Zeitpunkt, an dem es, glaube ich, vertretbar war und wo dann auch jedenfalls meinem Empfinden nach nicht mehr viele gesagt haben, das war jetzt nicht in Ordnung.
Ja, Sie waren mal ein richtiger Olympia-Enthusiast, wollten sich die Ringe auf den Oberarm tätowieren lassen, das haben Sie dann bleiben lassen und sind, glaube ich, sogar inzwischen froh darüber, dass Sie es nicht getan haben. Was hat diesen Sinneswandel bewirkt?
Ja, es ist etwas ambivalenter jetzt. Also ich habe die Olympischen Spiele in Peking vor dem Fernseher gesehen, da hatte ich die Qualifikation nicht geschafft. Und mein Teamkollege Nico Limbach war mit dabei und da war so ein ganz starker Wunsch, selber mit dabei zu sein. Und dann kam zur Abschlusszeremonie von diesem militärisch straff organisierten chinesischen Sportfest dann so ein roter Doppeldecker eingefahren und da hat eine Rockband drauf gespielt. Ich weiß nicht, die haben wahrscheinlich was von Queen gespielt. Ich glaube nicht, dass es Queen war. Auf jeden Fall so total so ein Antipol zu diesem organisierten Militärischen war da auf einmal irgendwie bunt und schrill und laut und Rock und ich fand es großartig vom Fernseher, hab richtig Gänsehaut gekriegt und wollte unbedingt zu den Olympischen Spielen nach London und hab das geschafft und London war dann auch so, wie ich es mir erhofft hatte. Also die ganze Stadt hat richtig pulsiert, hat sich total darauf gefreut. Die Leute, allen, die da begegnet sind, waren einfach, boah, du bist Athlet, wie mega, das ist so toll, dass du das machst und dass du deinen Sport so gut kannst und dass du da so deine ganze Leidenschaft reinlegst. Und da war dann die Idee da, mich eben zu tätowieren mit den Ringen. Und ich habe dann auch kurz danach angefangen, mich sportpolitisch zu engagieren. Erstmal beim Deutschen Fechterbund, später auch dann als Athletenvertreter beim Deutschen Olympischen Sportbund. Und war dann, ich meine, es gab vorher natürlich auch schon Sachen, die schiefgelaufen sind im Sport, aber in dieser Rolle auch habe ich das ganz bewusst erlebt, wie viel dann in den nächsten Jahren nicht so gut gelaufen ist. Also in Rio de Janeiro gab es dann, wo ich dann auch teilgenommen habe, also die Leute waren nicht so begeistert, weil die eben gesagt haben, ja, was denn mit der Schule für meine Kinder, jetzt müssen wir Leute umziehen, aus den Favelas weg. Dann gab es Missbrauchsfälle, gerade in Amerika am Turnen, die ich mitbekommen habe, die ich ganz schlimm fand, die mich sehr bewegt haben. Betroffen gemacht haben. Aber das große Ding für mich persönlich war eigentlich dieser Skandal, das fing dann auch um 2014 an, um die russische Mannschaft, die so mit der Hilfe vom Staat gedopt haben, die betrogen haben, die also dieses ganze Spiel, was wir da haben, das ganze Gleichgewicht mit so einer riesigen staatlichen Macht, mit dem Geheimdienst, also als würde man irgendwie als Erwachsener beim Monopoly spielen mit Kindern so in die Kasse greifen, haben die irgendwie diese ganzen Regeln da ausgehoben. Und auf einmal war ich dann in Rio da und diese bedingungslose Begeisterung, dieses Fan-Sein sozusagen für die olympische Bewegung ist vielleicht geblieben für die Idee, das ist ja auch sehr humanistisch und es treffen sich ja auch Sportler, das ist auch toll, aber die Organisation, die das verantwortet, das Internationale Olympische Komitee und das Logo, die Ringe, da war ich dann ganz froh, dass das nicht permanent auf meinem Arm ist, auch wenn das natürlich immer noch ein wichtiger Bestandteil von meinem Leben ist, aber ich sehe eben jetzt auch viel der Schattenseiten, die ich in London nicht wahrgenommen habe.
Und Tokio? Trotzdem, es geht natürlich auch um Sport. Wie schätzen Sie Ihre eigenen Medaillenchancen ein und die Ihrer Mannschaft? Man sagt, bei den Säblern ist es noch am ehesten wahrscheinlich, dass Edelmetall am Schluss rauskommen kann. Oder verwehren Sie sich gegen solche Erwartungshaltungen des Publikums?
Naja, ich fände es einfach toll jetzt nach dem Jahr, wenn es mir gelingt, gut zu fechten. Also wenn ich das Gefühl habe, ich bin in guter Form, ich kann einen tollen Wettkampf machen. Und was Tokio angeht, auch da, auch wieder vielleicht mit der Schlusszeremonie, das Bild, da kam der damalige Premier bei der Schlusszeremonie in Rio, Shinzo Abe, mit so einem roten Ball, als wäre Super Mario aus so einer grünen Röhre rausgefahren und hat auch, das fand ich witzig und irgendwie Japan hat ja auch sowas ganz, ganz Buntes, was ganz Lebensfrohes. Und wir waren, ich mit einigen Teamkollegen 2015 schon in Japan und wir haben uns dann in Tokio ein bisschen umgeguckt, da war gerade Kirschblüte, unglaublich schön, also ich auch total begeistert. Ich habe mich so gefreut auch auf dieses Fest dort und war überzeugt, die Japaner werden das ganz, ganz toll organisieren. Das wird nochmal so ein richtiges Fest und jetzt ist durch die Pandemie natürlich alles anders und da können auch die Japaner und da kann im Grunde niemand dafür. Das ist einfach jetzt halt eine Notlage in der Welt, die ist für alle schlimm. Das ist für mich persönlich etwas traurig, aber es gibt sehr viele Leute, die sehr viel schlimmer betroffen sind. Aber um die Frage nochmal auf das Sportliche zurückzukommen, es wäre natürlich toll, im Einzel oder auch mit der Mannschaft. Wir haben ja jetzt viele gute Wettkämpfe schon zusammen gemacht. Es wird vielleicht der letzte in der Konstellation, ganz sicher sogar eigentlich, da nochmal gut abzuschneiden und vorne mit dabei zu sein. Aber dadurch, dass wir jetzt gar keine Saison hatten, ich will gar keine Prognose machen. Ich möchte einfach versuchen, gut zu fechten und dann schauen wir, was rauskommt.
SWR 2 Zeitgenossen, heute mit dem Fechter, Säbelfechter, um genauer zu sein, Max Hartung. Die verwegene Frage ist immer, wie kommt man zum Sportfechten? In Aachen, da kommen Sie her, gibt's die Alemannia, traditionsreicher, großer Sportverein, vor allen Dingen als Fußballverein bekannt. Es gibt das riesige Reiterfestival, weshalb Fechten?
Ja, ich bin ja schon als Stöpsel aus Aachen wieder weg nach Dormagen. Ja, mein Vater hat dort angefangen zu arbeiten und dann habe ich mich schon mit 3 im TSV Bayer Dormagen, bei dem ich jetzt auch immer noch starte, war ich im Kinderturnen. Und später dann, ja, eigentlich kam der Kontakt dann wieder über die Grundschule. Da gab es eine AG und da sind die Trainer durch die Schulen und die haben mir einen Säbel in die Hand gedrückt und that's it. Irgendwie dann habe ich halt gefochten und da waren die nettesten Leute. Mit denen hänge ich ja jetzt auch heute immer noch ab. Ja, also weder große Erwartungen noch irgendwie familiäres Umfeld. Einfach sehr engagierte und gute Trainer gehabt und dann lief das.
Ihren jetzigen Trainer, Wilmos Szabo, kennen Sie seit diesem Grundschulalter, habe ich gelesen.
Genau.
Der sagt von Ihnen, Sie seien koordinativ nicht der Beste. Also was das Zusammenspiel von Armen und Beinen angeht, macht er da einen Witz. Ich meine, ein Weltmeister, der nicht koordinativ richtig gut einer der Besten ist, kann ich mir schwer vorstellen.
Ja, also so halb. Also ich war vielleicht als Kind da jetzt nicht irgendwie ein Riesentalent, dass man gleich gesagt hat, oh, das sieht man ja gleich, dass der mal ganz nach vorne schafft. Hab natürlich auch viel aufgeholt mit gezieltem Athletiktraining, auch mit Koordinationsübungen. Also ich kriege das doch inzwischen ganz ordentlich hin. Aber es war nie so, dass mir die Sachen zugeflogen sind oder dass ich einfach jetzt irgendwie mir einen Ball oder ein Säbel oder sonst irgendwas genommen habe und es lief von alleine, sondern ich musste da immer hart arbeiten, um so gut koordiniert, um so ausdauernd, um so stark zu sein wie meine Teamkollegen. Und ja, dann kam auch immer viel über den Kopf, glaube ich.
Die Highlights der Karriere waren Mannschaftsweltmeister, im Einzelwettbewerb 2-mal Europameister, ebenso mit dem Team Juniorenweltmeister. Jetzt darf ich Sie kurz auf das Lowlight, auf das Gegenteil ansprechen, 2017.
Ja.
Weltmeisterschaft, Max Hartung, Mannschaft führt 40 zu
27,
27 und verliert diesen Mannschaftskampf noch. Mhm. Wie überschreibt man ein solches Desaster als Sportler? Denkt man da noch lange drüber nach oder ist das irgendwann, muss man es einfach weg damit, das klappt jetzt wieder beim nächsten Mal?
Nee, also das ist natürlich irgendwie ein Moment gewesen, gerade auch in der Mannschaft, wo ich jetzt als erfolgreicher Sportler das Schlussgefecht gemacht habe, was mir auch einfach wahnsinnig leid hat für meine Teamkollegen und was dann bleibt und was sich irgendwie einprägt und wo man natürlich auch erstmal dann hingeht und sagt, wie konnte das passieren? Warum passiert mir sowas? Müsste ich doch mit dem Gegner, es war natürlich auch ein hervorragender Gegner, ja, aber doch zumindest diese 5 Treffer da voll machen können. Und ja, das bleibt, da habe ich dann viel drüber nachgedacht und habe eigentlich auch gesehen, ich habe mich eigentlich viele Jahre meiner Sportkarriere so latent überfordert. Aha. Also ich habe ja mein Bachelorstudium parallel gemacht. Ich hab jetzt den Verein Athleten Deutschland mitbegründet. Und das sind alles so schöne Geschichten. Aber natürlich auch eine Anstrengung auf verschiedenen Bereichen, die eigentlich immer irgendwie 120% erfordert haben und wo dann manchmal auch Sachen schiefgegangen sind. Und ich glaube, ich bin dann für mich selber auch total überraschend in dem Jahr Europameister geworden im Einzel. Das war also einen Monat vorher. Bei uns läuft das ja immer relativ nah beieinander. Und ich war schon so mit einem Fuß im Urlaub. Ich musste einfach raus eigentlich. Ich habe nur, okay, ich mache das jetzt irgendwie fertig. Und ich war so gar nicht jetzt im Kampfmodus sozusagen jetzt, sondern ich war eigentlich so, boah, ich will das jetzt gut machen, klar. Aber dann will ich jetzt auch endlich in Urlaub, weil ich kann einfach nicht mehr. Ich bin so müde, ich bin so platt. Ja, und dann, wenn man so in einen Kampf reingeht und nicht voll im Fokus ist, voll im Moment ist, ich habe das auch gar nicht so wahrgenommen, dass ich jetzt irgendwie ein Blackout hätte, aber ich habe den irgendwie nicht getroffen, den Gegner. So. Und dann ging das Punkt um Punkt immer weiter zu. Ja, und das war, also da habe ich schon geschlussfolgert, ich habe mich da brutal übernommen. Und das war vor allem deswegen traurig, weil meine Teamkollegen mit darunter gelitten haben. Und das hat uns auch eine ganz, ganz schwierige Olympiade mit beschert, weil dieser Mannschaftswettbewerb bei der Weltmeisterschaft ganz, ganz viele Punkte gibt. Und das war quasi die erste WM in der Qualifikation jetzt für 2020. Mhm. Und da waren wir dann auf einmal nicht mehr vorne bei den Favoriten mit dabei, sondern mussten wieder von hinten angreifen. Also das hat mich nicht nur mental noch eine Weile beschäftigt, sondern auch faktisch in den Punkten auf der Weltrangliste haben wir dann eine Weile dran geknabbert.
Schlussmann in der Mannschaft sind Sie jetzt dann nicht mehr, sondern das macht der gute Freund Matthias Szabo. Ist das eine Konsequenz quasi? Macht er die letzten 5 Punkte dann zu?
Ja, das haben wir gewechselt regelmäßig. Ne? Mhm. Also das war jetzt lange der Benedikt Wagner. Mhm. Der hat das auch einfach irre gut gemacht, muss man sagen. Also der hat im Einzel gar nicht immer die besten Ergebnisse gemacht, aber in der Mannschaft, glaube ich, so viele Punkte wie wir alle zusammen ungefähr und hat am Ende immer noch irgendwie mit so einem verrückten Grinsen den letzten Punkt gemacht. Und dann war das auch cool. Er hat sich da in der Rolle total gefunden. Ja, und jetzt war der aber verletzt. Der hat sich die ganz schlimm verletzt sogar, die Patellasehne gerissen und war dann erstmal, also da schon, sag ich mal, ein bisschen Wackelkandidat. Und dann hat es meistens Matthias, ich habe auch noch einige Matches beendet, haben wir uns da abgewechselt. Matthias hat jetzt auch in Budapest sehr gut gefochten. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das jetzt bei Olympischen Spielen machen werden, aber das war eigentlich immer eine Stärke, dass wir in dem Mannschaftswettbewerb verschiedene Aufstellungen machen konnten. Also ich habe jetzt auch keine Angst davor, das letzte Match zu machen oder so.
Sie machen diesen Sport als Spitzensport seit 10, 12 Jahren. Was macht Ihnen Spaß daran? Es ist dieses Maske runter und jetzt steht mir da einer gegenüber. Ich muss mich jetzt darauf fokussieren und muss dem jetzt einer auf, sozusagen 1 gegen 1. Wer hat gerade den besseren Trick drauf?
Ja, also das ist schon das, was am Ende, diese Spannung beim Turnier, also wenn man dann wirklich, man hat wochenlang, monatelang trainiert und dann ist das Spotlight an. Es hat auch ein bisschen was von Bühne, wie im Theater. Und dann gibt es auch irgendwie keine Ausreden. Dann ist da der Gegner. Jeder hat sein Säbel in der Hand und seine Schutzkleidung an. Und am Ende gewinnt einer und da wird so viel Adrenalin ausgeschüttet. Das ist so aufregend. Und da ist man so in dem Moment und das ist ein unheimlich intensives Gefühl. Und am besten nachher natürlich, wenn man gut war, wenn man gewonnen hat, auch noch irgendwie eine Euphorie, die damit mit einhergeht. Ja, vielleicht macht es auch irgendwie so ein klein bisschen süchtig. Also das ist schon ein ganz besonderes Gefühl.
Obwohl man hinterher platt ist für 2 Tage, oder? Wenn es so ein richtiges langes Turnierwochenende war, dann ist man richtig gut alle.
Ja, also das ist ja ein bisschen, das darf man sich ja dann leider nicht erlauben, weil wir haben immer Einzel-Mannschaftswettbewerbe so hintereinander geschaltet und ich habe eine sehr gute letzte Weltcup-Saison gefochten, da war ich fast bei jedem Turnier auf dem Podium. Also da war ich auch dankbar, dass dann der Peter Wagner manchmal das Schlussgefecht gemacht hat, weil ich war so platt, aber es war ja noch nicht vorbei. Also wir mussten ja die Mannschaftsweltcups noch machen und dann habe ich gleich am nächsten Tag, also ein paar Stunden gepennt, irgendwie noch aufgeregt gewesen eigentlich und dann geht's mit der Mannschaft weiter und danach dann aber wirklich 2, 3 Tage richtig, tut alles weh und ich könnte eigentlich durchschlafen, 48 Stunden.
SWR2 Zeitgenossen, heute mit dem Gast Max Hartung, Fechter, aber mehr als Fechter. Wir hätten Sie nicht eingeladen zu dieser Sendung, wenn Sie nicht so eine Art Vorzeigeathlet wären. Ich weiß, vielleicht mögen Sie das Wort gar nicht. Als Corona zugeschlagen hat, da haben Sie mit Ihrem Freund Matthias Szabo mal angefangen, Online-Training zu zeigen und zu machen. Für Fechter natürlich erstmal. Das bringt Ihnen selber ja nicht so fürchterlich viel, sondern im Gegenteil, es kostet Zeit. Weshalb haben Sie sowas gemacht, um die Sportart zu retten, in Anführungszeichen? Oder wäre das jetzt schon wieder zu viel gesagt?
Ja, ich glaube, das wäre zu hoch gestapelt, weil wir es konnten. Ne? Also wir haben, Matthias und ich haben ja schon seit jetzt bald 1,5 Jahren einen Podcast zusammen aufgezeichnet. Mache ich jetzt Werbung, ne? Demaskiert-Podcast.
Kein Problem, darf sein. Ja.
Und also wir arbeiten da sehr, ja, sehr gut, finde ich, zusammen. Das macht immer Spaß. Und er hat auch ein unheimliches Händchen für Technik, für Ton und Video und Schnitt. Und da sind wir eigentlich gleich auf die Idee gekommen, boah, die Hallen sind zu. Also wir wollten was beitragen. Ich will jetzt nicht sagen, wir wollten die Sportart retten, aber doch zumindest, also in der Anfangszeit haben sich, glaube ich, viele der Trainer und der Verbände auch schwer getan, ich sage mal, digitale Lösungen anzubieten. Und da waren wir eben schneller, weil wir das eh schon für unseren Kanal auch gemacht haben. Und wie gesagt, weil Matthias da so affin ist, der hat auch ganz viel von der Produktion gemacht. Und haben wir da so ein bisschen rumprobiert und gesagt, okay, wir schauen mal, ob wir was anbieten können für die Kinder, die jetzt eben nicht in die Hallen können, für das, was die eben zu Hause machen. Wir haben ja selber auch ein bisschen für uns schon rumgedoktert in der Zeit, wo die Fechthalle wirklich zu war. Was kann man eigentlich machen, so auf 2x3 Metern, die man da vielleicht hat? Später konnten wir dann auch in den Hof von Matthias und haben draußen aufgenommen. Ja, und ich bin eigentlich nach wie vor, also deswegen auch schön, dass Sie fragen, überrascht von der Resonanz. Also das haben doch viele Kids und viele Vereine wahrgenommen und vielleicht hat vielleicht ein bisschen diese Bewegungslosigkeit gemildert zumindest.
Lässt sich aus Ihrer Sicht schon sagen, was die Corona-Pandemie für den Sport im Sport angerichtet hat? Das könnte ja länger und mittel- und längerfristige Folgen haben.
Ja, schon dramatisch. Also ich kann jetzt erstmal das, was ich persönlich selber wahrnehme, ist, die jüngeren Fechter bei uns, die haben jetzt seit bald 1,5 Jahren kaum irgendwie Turniere machen können. Die haben keine Lehrgänge mit anderen gemacht. Die haben auch eine ganz wichtige Phase verpasst in der Jugend. Also wenn ich jetzt selber an meine eigenen Jugendweltmeisterschaften zurückdenke, wo man das erste Mal gemerkt hat, boah, hier sind Leute aus der ganzen Welt und das erste Mal so eine große Bühne hat. Das macht natürlich in dieser Phase mit 17, 18 auch für die Persönlichkeit die großen Herausforderungen, diese Begegnungen, das ist was ganz, ganz Tolles. Und das haben die jetzt verpasst, das können die auch nicht nachholen, das ist einfach weg. Und für die tut's mir leid. Und jetzt, was so das größere Bild angeht, das kann ich nur wiedergeben, was ich in den Medien lese. Ich kann es nur erahnen. Ich weiß, die Vereine waren die meiste Zeit zu jetzt im vergangenen Jahr. In so einem Zeitraum ändern sich auch Gewohnheiten und ich hoffe, dass ganz viele Menschen ihren Sportverein so sehr vermissen, dass sie wieder zurückgehen und nicht sagen, ja okay, ich bleib weiter zu Hause, sondern dass sie wieder in die Vereine gehen, dass die, ich meine, es war ja auch nicht nur Bewegungslosigkeit, viele haben ja auch mit Laufen, Fahrradfahren, Wandern, also vielleicht gibt es das ist ja auch gut, ne? Also vielleicht gibt es da auch ein bisschen neue Bewegungen, aber für die Sportvereine war es, glaube ich, hart und wird weiter jetzt auch noch hart sein. Ich hoffe sehr, dass es jetzt wieder bergauf geht und dass wir im nächsten Herbst dann, ja, dass es eigentlich wieder zurückkommt, so das Vereinsleben, und nicht jetzt dann vielleicht sogar nochmal geschlossen wird.
Als wir uns zum Gespräch verabredet haben, Max Hartung, haben Sie erklärt, freitags geht nicht, ich studiere noch. Da habe ich etwas mit den Ohren geschlackert. Spitzensportler vor Olympia, noch Studium. Wie geht das organisatorisch? Hat Ihr Tag 30 Stunden oder wie machen Sie das?
Ja, es ist manchmal zu viel. Ja, aber ich plane sehr, sehr minutiös. Also mein Kalender ist ein ziemliches Tetris-Spiel. Das Studium ist auch berufsbegleitend ausgelegt. Also Freitag, Nachmittags und Samstage sind voll. Und das war jetzt in der Pandemie so. Super, weil wir haben ja sonst immer an den Wochenenden Turniere, die sind weggefallen, sodass ich dann halt gesagt habe, ja gut, ich kann ja eh nichts machen am Wochenende, dann mache ich jetzt halt noch ein MBA-Programm und bilde mich weiter.
Aber Geld verdienen mussten Sie jetzt nicht in der letzten Zeit. Da sind Sie, sagen wir mal, hinreichend abgesichert gewesen.
Ja, also die Sportförderung ist im Wesentlichen so weitergegangen mit der Sporthilfe als größten Unterstützer und mit dem Sponsor, der mich jetzt auch schon seit Rio begleitet, Kongstar, die waren weiter da und deswegen hatte ich jetzt keine unmittelbare Not, über Wasser zu bleiben.
Das war mal anders. Als Sie mal irgendwann eine Meisterschaft vergeigt haben, habe ich gelesen, da waren Sie kurz, was das monatliche Einkommen betraf, unter 1.000 Euro. Das ist in Köln, ja, wo wir diese Aufnahme machen, kein Spaß, weil alleine die Miete kann ja schon mal knapp bei 600, 700, 800 Euro sein. Also wie kommt man dann zurecht?
Ja, es war im Grunde ein Glücksfall. Also es gibt von der Sporthilfe sogenannte Elite-Plus-Programm für die besonders aussichtsreichen Athleten, die vielleicht Medaillen holen. Damals waren es 1.500 € im Monat, also wirklich viel Geld, war ich auch sehr dankbar. Das habe ich dann bekommen bis zu Olympischen Spielen in Rio, habe leider keine Medaille geholt. Und dann fiel das weg, dann ging es auf quasi eine Grundförderung und dann war ich so um die 1.000 € im Monat. Und das war dann, die Aussicht in die nächste Olympiade war dann auf einmal nicht so lukrativ. Ne? Auch mit einem abgeschlossenen Studium, wo ich ja mit einem Beruf Geld verdienen könnte. Und da war ich richtig auch ein bisschen sauer und habe gesagt, Leute, wollt ihr eigentlich, dass ich jetzt noch eine Olympiade mache? Das ist ja auch was anderes, wenn man 19, 20, 21 ist und studiert, dann denkt man ja gut.
Geht schon irgendwie.
Man vergleicht sich ja irgendwo auch mit den Leuten, mit denen man zusammen studiert hat, zur Schule gegangen ist, die dann beruflich weiterkommen. Und denkt man, aber es fühlt sich jetzt irgendwie nicht gut an. Ja, und dann war das eigentlich ein totaler Glücksfall mit Kongstar, die mich unterstützt haben.
Reden wir jetzt zu viel über Geld, werden manche Hörer fragen. Sport war ja mal früher Zeitvertreib. Der Amateurstatus war ganz oben, aber wahrscheinlich sind die Zeiten vorbei, weil wir nicht mehr im frühen 20. Jahrhundert leben, sondern 100 Jahre später. Muss man, wenn man über Medaillen redet oder Medaillen will, muss man auch über Geld reden, Max Hartung?
Naja, also wenn man über internationale Medaillen redet, dann muss man sich natürlich die Konkurrenzsituation anschauen, in die man sich begibt. Und die ist eben so, dass im Ausland immer konsequenter schon eigentlich während der Schulzeit professionell trainiert wird mit 2 Trainingseinheiten am Tag eigentlich über alle Sportarten hinweg. Und das führt natürlich zu Zielkonflikten. Also wenn ich jetzt sage, ich bin in Deutschland, hier gibt es Schulpflicht, ich würde gerne mein Abitur machen, dann wird es heutzutage da schon schwer. Das ist auch in den letzten Jahren, seitdem ich zur Schule gegangen bin, nochmal intensiver geworden, das Training, was im Ausland schon bei Schülern gemacht wird. Ja, und dann natürlich, klar, also wenn ich jetzt 8 Stunden am Tag arbeite, dann werde ich keine 2 Trainingseinheiten plus Physiotherapie schaffen. Und dann ist Geld natürlich ein Faktor, der bestimmt Geld nicht nur, also auch Organisation, Perspektive, Flexibilität, also es sind ganz viele Sachen, die da zusammenkommen, aber Geld ist natürlich ein Faktor, der eine Rolle spielt, weil wenn ich meinen Lebensunterhalt voll verdiene, dann kann ich nicht konkurrieren mit denen, die im Ausland voll professionell trainieren.
Sie haben das schon angesprochen. Einer der Gründe, weshalb Sie Athleten Deutschland mitbegründet haben, war genau dieser Zwiespalt oder dieses Dilemma, einerseits Hochleistungssport betreiben zu wollen, andererseits gucken zu müssen, wie kann ich das überhaupt finanzieren oder wie kann ich das leben im wahrsten Sinne des Wortes. Sind die Athleten, die für die Olympiamannschaft jetzt nominiert worden sind, in diesem Sinne auch international konkurrenzfähig durch das, was Sie jetzt damit angetrieben haben in den letzten 1-2 Jahren, unter anderem Athleten Deutschland? Glauben Sie das?
Ja, es sind ja viele dabei, die international konkurrenzfähig sind. Und die Sportförderung, die erhöht wurde, auch auf unser Engagement hin, gibt es ja für die Sporthilfe jetzt auch vom Bund 7 Millionen € im Jahr. Es gibt auch sowas wie eine kleine Rente, die zugezahlt wird. Also es sind schon erstmal tolle Sachen. Und es ist ein Bereich, der dazu hilft, konkurrenzfähig zu sein. Wir hatten ja aber auch schon drüber gesprochen, wie in Russland staatlich gedopt wurde. Also es gibt auch wieder Mechanismen, die das Level Playing Field gefährden und unterlaufen. Und zum Beispiel auch das Training von Jugendlichen, die noch zur Schule gehen oder vielleicht auch eine Trainingskultur in anderen Ländern, die weniger Rücksicht auf Einzelne nimmt, auf deren Verletzungen, auf Grenzen von dem, was der menschliche Körper so kann.
Oder Missbrauch von Athletinnen, Sie haben es auch schon angesprochen, das hat man ja in der letzten Zeit leider verstärkt gehört.
Also es ging mir jetzt gar nicht so sehr darum, als wir angefangen haben, uns zu engagieren, zu sagen, wir müssen jetzt unbedingt im internationalen Umfeld erfolgreicher werden, sondern es ging mir darum, da passt was nicht zusammen. Also da wird erwartet, dass man eine Medaille holt bei den Olympischen Spielen, aber wie das jetzt genau funktioniert und wie die Entscheidungen getroffen werden und so, da sind wir Athleten ganz weit weg. Und zu sagen, wenn wir darüber reden wollen, dann brauchen auch die Athleten eine Stimme. Dann müssen wir uns organisieren, dann müssen wir uns auch austauschen, weil die Problemstellungen und Fragen, sowohl jetzt in der Ausbildung, im Beruf, in Konfliktsituationen vielleicht, die entstehen können bei Nominierungen mit Trainern und so weiter, die wiederholen sich ja und die ficht jeder Athlet und wenn er Glück hat, gemeinsam mit einem Athletenvertreter im Verband immer wieder neu für sich alleine aus. Und jetzt sogar im internationalen Zirkel, wenn es sowas gibt, wie das, was da in Russland passiert ist, wie sollen wir Athleten dazu überhaupt eine Stellung beziehen, wenn das jeder für sich macht? Also brauchen wir eine Organisation, wir müssen uns da zusammenschließen. Ja, und ich glaube, da sind wir heute weiter als vor 5 Jahren.
international auch, muss ich ergänzend fragen. Also gibt es gute Connections rüber, sagen wir, zu den Briten, Franzosen, Italienern?
Ja, es gibt Connections. Also das ist natürlich eine große Welt und wir sind nach wie vor eine kleine Organisation. Aber wir sind im Austausch regelmäßig mit den kanadischen Athletenvertretern, mit den amerikanischen, mit den Schweizern, in Australien sind die auch recht engagiert. Also da gibt es Verbindungen und es gibt jetzt ja auch Personal, also bei Athleten Deutschland. Ein Kollege, der eben fürs Internationale engagiert ist, Maximilian Klein, ist da auch unheimlich engagiert und steht da nachts auf, um mit denen Konferenzen zu machen, muss man auch sagen. Also und das ist was, was vor ein paar Jahren gar nicht denkbar gewesen wäre, was aber unheimlich wichtig ist, weil neben dem Missbrauch ja auch das Thema Menschenrechte immer, ja, wie soll ich sagen, jetzt wieder ganz stark in den Diskurs kommt und wo wir uns auch mit vereinsetzen wollen.
SWR 2 Zeitgenossen, Gast ist heute der Fechter Max Hartung. Wie man hören kann, ein ganz bescheidener Mensch, denn sein Verein Athleten Deutschland hat inzwischen über 1000 Mitglieder, habe ich gelesen. Und das innerhalb von 2 Jahren. Da würde ich sagen, Hut ab und bloß nicht das Licht unter den Scheffel stellen. Weshalb tut man sich das an? Spitzensportler und dann noch Vorsitzender einer Art Sportlergewerkschaft. War der Leidensdruck in Anführungszeichen zu groß für Sie und für andere, die dann sich zusammengesetzt haben und sagen, so kann es einfach nicht mehr weitergehen?
Ja, es gab eigentlich gar keine Alternative. Also es musste ja was getan werden. Also das war in der Zeit, wir hatten es ja eben schon mit Russland, aber auch die Leistungssportreform, da sind ganz viele Sportlerinnen und Sportler ja gezwungen worden, von jetzt auf gleich umzuziehen von ihren Verbänden. Die haben sich gemeldet. Ich war zu dem Zeitpunkt schon Vorsitzender der Athletenkommission, also der bestehenden Struktur im Verband. Und ich wollte eigentlich mir selber gar nichts antun, sondern ich wollte mir das Leben leichter machen und sagen, ich bin selber Sportler, ich kann nicht bei jedem Sportler, der sich meldet, ans Telefon gehen und mich irgendwie kümmern. Ich kann nicht konzeptionell mitarbeiten in Arbeitsgruppen am Sportsystem. Ich bin aber der gewählte Vertreter. Also wenn ich das nicht mache, wer soll es dann machen? Das heißt, es fehlt. Wenn ich ins Training gehe, wenn ich mich auf den Sport konzentriere, dann gibt es einfach keinen, der die Sportlerinnen und Sportler vertritt. Also ja, also brauchen wir einen eigenen Laden. So, das lag eigentlich ziemlich schnell auf der Hand. Und ja, eigentlich wollte ich mir nichts antun. Es war dann doch irgendwie schwieriger, als ich gedacht hatte, Bundesmittel abzurufen und Personal einzustellen und so, war jetzt auch kein Spaziergang, aber hat alles ganz gut geklappt.
Ja, und inzwischen gibt es Unterstützung durchs Innenministerium, 450.000 Euro im Jahr habe ich gelesen. Ja. Also es gibt eine gewisse Förderung und eine gewisse Einsicht auch in der Sportpolitik, das, was getan werden muss, dass es so nicht mehr weitergehen kann, wie Sie gesagt haben. Trotzdem habe ich das Gefühl, wir sind immer noch mitten in einer Krise des deutschen Sports, wenn ich lese, dass der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbunds zurückgetreten ist oder man muss fast sagen zurückgetreten worden ist, weil freiwillig hat er das nicht gemacht, dann hakt's für mein Gefühl als jemand, der von außen auf die Szene draufblickt, immer noch heftig zwischen den Athleten und den Funktionären. Habe ich das richtig verstanden oder woran liegt's?
Na, ich glaube, das würde das Ganze jetzt etwas vereinfachen. Also da gab es jetzt eine Gemengelage mit ganz vielen verschiedenen Stimmen und verschiedenen Interessen. Und jetzt die aktuelle Krise war ja eigentlich ausgelöst durch einen Brief der Mitarbeitenden beim Deutschen Olympischen Sportbund. Da hatten wir als Athleten ja eigentlich erstmal gar nicht direkt mit zu tun. Trotzdem glaube ich, dass da viele Akteure sich wünschen, dass sich die Sportlandschaft und die Organisation noch weiterentwickelt. Und da, klar, da wollen wir Sportlerinnen und Sportler natürlich mit dabei sein.
Kann man denn, wenn man es andersrum dreht und sieht, auch sagen, die Probleme, die der Spitzensport hat, hat die Spitzensportler ja enger zusammengebracht? Man merkt, dass man mehr Gemeinsamkeiten hat. Selbst ein Skisportler hat mehr zu tun als mit dem Fechter, als er vor 2 Jahren gedacht hat.
Das kann man, glaube ich, sagen, dass das irgendwo ein Stück weit, wenn man merkt, oh, man hat die gleichen Probleme und da würde es Sinn machen, sich zusammenzutun. Das ist sicher die eine Ebene. Ich habe aber auch das Gefühl, wenn Sportler zusammenkommen, also jetzt bei den Veranstaltungen, die wir auch mit organisieren, dass da ohnehin irgendwas ist, was einen verbindet. Also, dass man da durch so Täler geht und zu Wettkämpfen fährt und sich durch Training quält. Also, da ist irgendwie so eine Ebene da mit anderen Sportlerinnen und Sportlern. Da ist irgendwie schon so ein Grundvertrauen, würde ich sagen. Und klar, man ist in ähnlichen Situationen. Das hat geholfen, vielleicht auch jetzt die gestiegenen Möglichkeiten, sich auszutauschen. Also, sich auch nicht nur jetzt mal zusammen einen zu heben, sondern auch zu sagen, wir haben auch gemeinsame Interessen, wir haben auch gemeinsame Probleme. Und die Plattformen, die wir da geschaffen haben für die AthletenvertreterInnen und aber auch für die Mitglieder, sind dann quasi die Bundeskaderathletinnen, ich glaube, die werden sehr gut angenommen. Und das ist, ja, das ist schön, das zu sehen, dass das funktioniert.
Und wenn Tokio vorbei ist, die Schlusszeremonie zu Ende gegangen ist, was macht dann Max Hartung? Noch ein bisschen fechten? Schon mal überlegt vorher? Oder hängt das ab davon, wie es ausgeht?
Nee, ich bin ja jemand, der viel im Voraus plant. Ich habe schon alles geregelt. Also erstmal werde ich leider die Schlusszeremonie wahrscheinlich im Fernsehen schauen müssen, weil wir 48 Stunden, also ganz sicher sogar 48 Stunden nach dem Wettkampf das Olympische Dorf wieder verlassen müssen. Also es gibt keinen, also was ich in Rio und in London ganz intensiv und ausdauernd gemacht habe, tagsüber alles an Sport gucken, was geht, und nachts alle kühlen Getränke zu mir nehmen, die ich in die Finger bekomme. Das wird wegfallen. Dann werde ich die Schlusszeremonie im Fernsehen gucken. Meine Fechtkarriere ist dann zu Ende. Also das ist dann die letzten Olympischen Spiele, wenn ich nicht mitgemacht habe. Und dann werde ich am 1. September meinen ersten Arbeitstag als Geschäftsführer der Sportstiftung Nordrhein-Westfalen haben und antreten.
Ja, Sie haben Soziologie, Wirtschaft und Politikwissenschaft studiert. Inzwischen einige Erfahrung in der Sportpolitik. Das könnte ein Grund dafür sein, dass Sie diesen Job antreten. So rum gesagt, es ist gut, dass Praktiker ihrer Art mehr in den aktuellen Sport und in die aktuellen Strukturen des Sports hineinkommen. Da waren zu viele ehrenamtliche Funktionäre aus dem letzten Jahrhundert tätig. Kann man das auch so rum analysieren, dass es diese Auffrischung braucht?
Ja, also ich glaube, dass jetzt im Sport insgesamt in der Struktur, die wir haben, irgendwo ein Spannungsfeld da ist. Also zwischen dem Anspruch, professionell zu sein und auch konkurrenzfähig zu sein, Leistungssport, ja, also jetzt nicht nur im Sinne davon, dass man international erfolgreich ist, sondern überhaupt Leistungssport zu betreiben, bedeutet ja auch, dass man versucht, etwas so gut wie möglich zu machen und, sage ich mal, an allen Stellschrauben irgendwas perfekt zu organisieren. Und gleichzeitig ist klar, die Leute, die das entscheiden in vielen Fällen, die haben nur einige wenige Stunden vielleicht in der Woche, um sich mit der Materie zu beschäftigen, weil eben ganz viel der Entscheidungen in vielen Sportverbänden von Ehrenamtlern getroffen werden. Und deren Engagement ist aller Ehren wert. Aber ich glaube, das hat in vielen Verbänden immer wieder zu Reibereien geführt, weil es so eine Diskrepanz gibt zwischen den Entscheidungsträgern, die sich engagieren, und zwischen den Profis jetzt auf Seiten der Sportler, aber auch in den Verbänden, die Mitarbeiter. Ja, also ich werde wechseln. Ich bin ja jetzt gerade auch ehrenamtlich engagiert und versuche auch jetzt in meiner ehrenamtlichen Rolle mich zurückzunehmen. Die Profis, die wir haben, Johannes Herber als Geschäftsführer, ist ja auch ein Verein, Athleten Deutschland, wie auch die Sportverbände, macht einen großartigen Job, und ich versuche eigentlich da ihn und das Team in der Geschäftsstelle eher den Rücken zu stärken und zu sagen, wir als ehrenamtliche Athleten, wir kontrollieren die Strategie. Wir schauen natürlich, dass ihr sozusagen im Sinne der Athletinnen und Athleten die bestmögliche Arbeit macht. Aber wir respektieren auch, dass ihr diejenigen seid, die jetzt Ahnung haben vom Tagesgeschäft, von sich in die Themen wie eben Missbrauch, Menschenrechte, Organizing von Sportlern reinknien. Und dann müssen eben auch diese Entscheidungen dort von den Profis getroffen werden. Und das wird für mich ganz persönlich jetzt natürlich unheimlich spannend. Aus dem ehrenamtlichen Engagement, was ich jetzt seit in verschiedenen Rollen seit 9 Jahren habe, jetzt dann als Geschäftsführer im Tagesgeschäft und hoffentlich dann auch nah bei den Sportlerinnen und Sportlern zu sein.
Wir müssen jetzt noch eins festhalten. Max Hartung ist 31 und redet jetzt schon ein bisschen wie ein alter Mann. Bleiben Sie denn wenigstens dem Fechten erhalten? Dieser Sport braucht ja Vorbilder, notfalls auch Obleute und Trainer, die Kinder und Jugendliche heranführen und ein Auge dafür haben. Dieser Junge, dieses Mädchen hat Talent. Bleiben Sie beim Fechten auch irgendwie?
Ja, ich weiß noch nicht wie. Also das wird natürlich jetzt auch dann quasi mit das berufsbegleitende Studium fertig machen, in den Job einsteigen, auch bei Athleten Deutschland die bestmöglichen Nachfolgerinnen zu finden und das zu übergeben. Das wird jetzt eine sehr, sehr intensive Zeit erstmal. Aber klar, mein Herz schlägt natürlich weiter fürs Fechten. Ich weiß noch nicht, wie ich mich da einbringe. Ich habe auch eine Trainerjacke bei mir im Schrank liegen. Also vielleicht mache ich das auch mal ein bisschen nebenbei. Vielleicht fechte ich auch so zum Spaß noch ein wenig. Das weiß ich noch nicht. Aber ich werde auf jeden Fall nicht alle meine Fechtsachen abgeben und nie wieder zurückkommen. So wird es nicht sein.
Max Hartung, heute unser Gast in SWR 2 Zeitgenossen. In diesem Sinne viel Glück in Tokio. En garde, prêt, allez. Und danke für Ihre Zeit im Gespräch.
Dankeschön, hat Spaß gemacht.